Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, Christoph Funk. Ich bin einer der Pastoren. Tobi ist heute zum Predigen in Lemgo, deswegen werdet ihr ihn heute hier nicht sehen. Aber der dürfte jetzt wahrscheinlich auch an ähnlicher Position stehen und Gottes Wort weitergeben, was ich heute für uns hier machen möchte. Und Tonja hat es schon gesagt, wir sind im Markus-Evangelium. Am 24. August des letzten Jahres schrieb meine Schwester über unseren Familienchat bei WhatsApp, den wir haben: Wir haben gerade Papa ins Krankenhaus gebracht. Ihm tut seit einer Stunde die linke Brustseite und der Arm weh. Und was sie getan hatte, war, meine Eltern waren auf dem Weg zu so einer Veranstaltung, da wo meine Schwester wohnt, hatten einen Zwischenstopp gemacht. Mein Vater hatte das dann berichtet, dass das so ist. Und meine Schwester, die ist so eine, die dann auch schnell zupackt, und sie hat überhaupt keine Zeit verstreichen lassen, ist sofort mit ihm ins Krankenhaus, weil der Verdacht auf einen Herzinfarkt bestand. Und für uns als Familie war das natürlich erstmal ein Schock, weil das jetzt nicht so zu erwarten war. Wir haben daraufhin alle sehr intensiv für ihn gebetet, und wie sich dann in den nächsten Tagen auch herausgestellt hat, hatte mein Vater tatsächlich einen Herzinfarkt. Zumindest haben alle Blutwerte darauf hingedeutet. Allerdings konnten die Ärzte bei der dann nachfolgenden Katheteruntersuchung, also wo die mit so einem Ding da in die ganzen Gefäße reingehen, keinerlei Verschluss von irgendwelchen Herzgefäßen feststellen. Und das war sehr, sehr, sehr verwunderlich, weil alle Blutwerte wirklich auf einen Herzinfarkt hingedeutet haben. Die konnten sich das nicht erklären. Und es hat nicht lange gedauert, mein Vater konnte wieder entlassen werden. Wir als Familie und auch mein Papa sind eigentlich davon überzeugt, dass Gott eingegriffen hat und ihn geheilt hat, weil wir dafür gebetet haben, weil er das einfach gewollt hat. Und es ist wirklich nichts da geblieben, was irgendwie auf einen Herzinfarkt tatsächlich hindeutet, abgesehen eben von diesen Blutwerten. Das geht leider nicht immer so aus. Bei einem Herzinfarkt oder bei solchen Notfällen. Und für uns Menschen ist es normalerweise so, dass ein Herzinfarkt ziemlich lebensbedrohlich ist. Wenn man da nicht schnell Hilfe bekommt, dann führt das eben oft zum Tod. Aus Gottes Sicht gibt es ebenfalls einen Herzinfarkt, der zum Tod führt, und zwar zum ewigen Tod. Dabei geht es allerdings nicht um das menschliche Organ Herz, das, ich sag mal so, noch vor unserer Geburt angefangen hat zu schlagen und Blut durch unseren Körper zu pumpen und nie damit aufhört. Das ist ein Muskel, wisst ihr wahrscheinlich alle, der ununterbrochen arbeitet und schlägt. Das ist krass, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber es ist gut, dass es funktioniert. Auf jeden Fall darum, um dieses Organ, um dieses menschliche Organ, was wir Herz nennen, geht es nicht bei Gott, sondern wenn die Bibel, wenn Gott von Herz spricht, dann ist damit das tiefste Zentrum unserer Persönlichkeit gemeint. Also das, wo deine Identität liegt, wo du herausliest, wer du bist. Das, wo dein Wille, das, was du willst, das, was du entscheidest, wo das verortet ist, wo deine Motive, deine Sehnsüchte ihren Ursprung haben. Das ist mit dem Herz gemeint, wenn die Bibel und Gott davon spricht. Und dieser innere Mensch, der kann offensichtlich auch einen Infarkt erleiden, der tödlich endet. Und wie bei einem medizinischen Notfall oder bei einem medizinischen Herzinfarkt gibt es auch unterschiedliche Gründe, die zu so einem Herznotfall, sage ich jetzt mal, führen können. Und ich glaube, wir brauchen Hilfe, damit wir die Ursachen dafür verstehen und die Lebensweisen, die dazu führen, dass es zu so einem Herzinfarkt kommen kann, beziehungsweise andersherum, dass wir das besser verstehen, um mit Gottes Hilfe so einen Herzinfarkt, einen geistlichen Herzinfarkt zu vermeiden. Und was ich heute Morgen dir weitergeben möchte, ist Folgendes. Ich möchte dir gerne von Gottes Wort her zeigen, was sind diese drei Beschaffenheiten deines Herzens, deines inneren Menschen, die, wenn sie nicht behandelt werden, mit Sicherheit zu einem geistlichen Herzinfarkt führen und damit zum Tod. Und gleichzeitig will ich dir die eine Beschaffenheit, die eine Alternative zeigen, die zu einem fruchtbaren oder medizinisch ausgedrückt zu einem gesunden Leben führt. Ich lade dich jetzt ein, wenn du hast, eine Bibel hervorzuholen und Markus 4 aufzuschlagen. Wenn du keine Bibel dabei hast, ist auch überhaupt kein Problem. Im Übrigen, wir haben Bibeln draußen liegen. Wenn du keine Bibel besitzt, nimm dir eine mit. Wir schenken dir sehr gerne eine. Aber du kannst auch das Programmheft hervorholen. Da ist nämlich der Text abgedruckt. Und jetzt einfach mitzulesen, wenn Nancy uns den Predigttext für heute vorliest. Genfer
Übersetzung. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelte sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu! Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftige Wurzel hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Jesus schloss mit den Worten: Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Als die 12 und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen: Euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkünden. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen doch nichts erkennen. Und mögen sie auch hören, sie sollen nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Dann fuhr er fort: Dieses Gleichnis versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Der Bauer sät das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort. Und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. 30-fach, 60-fach oder 100-fach.
Vielen Dank. Markus berichtet uns hier in den ersten beiden Versen in seiner, wir haben das ja schon mal gehört in den letzten Predigten, typisch knappen und kurzen Art und Weise, dass Jesus dort in Galiläa an dem See Menschen lehrte, das auch immer wieder tat und sich viele Leute um ihn herum versammelte. Und normalerweise gibt er uns immer so eine kurze Zusammenfassung von dem, was Jesus gesagt hat. Ja, also der macht nicht viele Worte, sondern er fasst das immer prägnant zusammen. Aber hier an dieser Stelle, da unterbricht Markus mal so sein typisches Vorgehen und gibt uns mehr. Er erzählt uns nämlich einige Gleichnisse, die Jesus den Leuten damals gelehrt hat. Markus bemerkt, fast so wie so eine Randnotiz, Jesus lehrte ganz häufig in Gleichnissen. Und Gleichnis ist so ein, ja, fast schon so ein theologischer Fachbegriff. Was das bedeutet, ist, Jesus benutzte Geschichten aus dem Alltag oder Vergleiche, die die Leute kannten in der Regel, also in diesem Fall zum Beispiel von einem Sämann, das war denen vertraut aus ihrer Kultur. Er benutzt all das, um geistliche Realitäten zu erklären, zu veranschaulichen. Und das Besondere bei Gleichnissen ist, dass sie Wahrheiten auf den Punkt bringen, ohne sie direkt anzusprechen. Gleichnisse benennen Dinge, geistliche Wahrheiten ganz klar, aber sie sprechen sie nicht so direkt an, sondern so indirekt direkt. Und das macht Jesus sehr oft, dass er eigentlich glasklare Aussagen macht, ohne sie direkt zu benennen. Entscheidend war, dass man das versteht, dass man begriffen hat, was diese glasklaren Aussagen sind. Entscheidend war dafür, dass man das Gleichnis verstand, das, was Jesus damit sagen wollte. Und Jesus macht das hier in diesen Versen 9 bis 12 deutlich. Das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man das liest oder hört, denkt man so, hä, warum jetzt diese Sache da mit dem Zitat aus dem Alten Testament, dass sie hören und dann doch nicht hören und so weiter. In diesen Versen macht Jesus deutlich, das Verstehen des Gleichnisses, das Verstehen von Gottes Wort hängt nicht an der Beschaffenheit meiner Ohren, die wahrscheinlich die meisten von uns am Kopf haben. Es hat auch nichts mit meinem Intelligenzquotienten zu tun, ob ich etwas verstehe oder nicht. Das Geheimnis des Reiches Gottes, so nennt Jesus das in Vers 11, begreife ich nicht dadurch, dass ich es einfach will oder ein bisschen Nachhilfe in Theologie bekomme. Nein, Jesus macht hier deutlich, letztlich ist das Verstehen und Begreifen ein Geschenk Gottes. Er muss mir dafür Verständnis schenken. Ich war am Mittwoch bei einer Diskussionsveranstaltung an der Uni Potsdam, und zwar organisiert von der Potsdamer SMD, also Studentenmission Deutschland Gruppe. Und ich durfte da einigen Studenten Rede und Antwort stehen zum christlichen Glauben, und zwar zusammen mit einem Professor für Informatik. Und ehrlich gesagt, wenn ich mit solchen Leuten zusammen bin, fühle ich mich schon immer so ein bisschen klein. Weil allein, dass das ein Professor ist, finde ich immer ziemlich krass. Aber ich habe versucht, mir das nicht anmerken zu lassen. Und wir hatten vor der Veranstaltung ein bisschen Zeit, und ich habe versucht, einfach mal mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und war ein sehr, sehr umgänglicher Typ, was mich sehr beruhigt hat. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, so wo wir herkommen und so weiter. Und dann hat er mir erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und das fand ich spannend. Er ist nämlich als Katholik aufgewachsen. Hat dann dem christlichen Glauben komplett den Rücken gekehrt, gesagt, damit will ich nichts zu tun haben, ich bin quasi hier Wissenschaftler, Atheist und so weiter. Und erst so Ende 20, also in seinen späten 20ern, ist er dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und ich fand interessant, was er mir in diesem Zusammenhang, ich habe nicht danach gefragt, erzählt hat, über die Art und Weise, wie sein Bibelverständnis sich verändert hat. Er hat nämlich sowohl in der Zeit, bevor er sich wieder zu Gott oder das erste Mal zu Gott hingekehrt hat, als auch in der Zeit danach, hat er im Johannesevangelium gelesen. Und er hat gesagt, das waren so seine Worte, bevor ich von Gott gefunden worden bin, habe ich das gelesen und mir hat das überhaupt nichts gesagt. Ich habe das gelesen und dachte so, ja, schön. Danach habe ich das gelesen und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Plötzlich haben diese Worte zu mir in mein Leben, in mein Herz geredet. Ich habe Dinge verstanden. Intellektuell war ich, also vom grundsätzlichen Verständnis, war ich ungefähr auf derselben Ebene wie vorher. Aber plötzlich war das Wort Gottes lebendig in meinem Herzen, in meinem Leben. Und das ist im Grunde das, was Jesus hier sagt. Gott selber schenkt uns den Glauben und öffnet unser Herz für sein Wort. Sonst hören wir mit unseren Ohren, verstehen mit unserem Verstand und können doch nichts hören und doch nichts verstehen. Ich weiß, dass jetzt hier einige ganz schlaue Leute unter uns sind, die sagen, aha, wenn das so ist, dass das sozusagen ein Geschenk Gottes ist und dass mein Verständnis an dem Wirken Gottes liegt, ja, dann kann ich ja nichts dafür, wenn ich nichts höre. Wenn mein Herz nicht empfangsbereit ist für Gottes Wort. Aber ich kann dich beruhigen, diese Schlussfolgerung ist falsch. Es stimmt zu 100%. Gott ist der, der alle Fäden in der Hand hält, der souveräne Gott. Aber wir sind trotzdem zu 100% gleichermaßen verantwortlich für unser Herz und für unser Leben und wie wir Gottes Wort aufnehmen. Das kriegt man mathematisch nicht zusammen mit unserer menschlichen Logik. Genauso wenig, wie man die vollkommene Gerechtigkeit Gottes und die vollkommene Gnade Gottes in der Logik zusammenbekommt. Aber in Jesus wird das eine Einheit. Bei Gott ist das kein Widerspruch, sondern eine Einheit. Und gerade deshalb erzählt Jesus ja dieses Gleichnis. Nicht, um uns ein bisschen Information zu geben, sondern damit wir aufhorchen, damit wir wachgerüttelt werden und die Beschaffenheit unseres Herzens verstehen, um dem sonst drohenden Herzinfarkt zu entgehen. Das Gleichnis vom Seemann berichtet uns Markus ziemlich ausführlich. Ich habe das eben schon gesagt, aber allein das ist bemerkenswert bei Markus, denn er tut es ja sonst nicht. Und auch die anderen Gleichnisse sind dann doch ein bisschen kürzer berichtet. Wir können also davon ausgehen, dass dieses Gleichnis, diese Botschaft dieses Gleichnisses offensichtlich eine ziemlich wichtige und grundlegende Botschaft ist. Und genau das sagt Jesus auch selber, als er hinter mit seinen Jüngern redet, Vers 13, wenn ihr reinschauen wollt, da sagt er, dieses Gleichnis, also dieses Seemann-Gleichnis versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Also wenn ihr das nicht versteht, wie dann die anderen? Also die Bedeutung dieses Gleichnisses ist also ziemlich grundlegend für alle anderen Gleichnisse und deswegen beschäftigen wir uns heute auch damit. Es gibt ein Zitat aus einem ziemlich bekannten Buch, gehe ich mal von aus, Der kleine Prinz. Ich weiß nicht, kennt ihr das, Der kleine Prinz? Ich weiß nicht, ob man das als Kinderbuch bezeichnen darf oder wie auch immer, als philosophisches Werk, wie auch immer. Es ist bekannt. Da gibt es ein Zitat, findet man auch häufig auf Postkarten oder Bildern. Man sieht nur mit dem Herzen gut. So wird Der kleine Prinz zitiert. Und dann der Nachsatz, das Wesentliche ist für die Augen verborgen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen verborgen. Und Jesus lehrt seine Jünger etwas sehr Ähnliches durch dieses Gleichnis vom Seemann. Man könnte es vielleicht so ausdrücken, er sagt ihnen, man hört nur mit dem Herzen gut. Entscheidend dafür, ob du das Wesentliche hörst, ist die Beschaffenheit deines Herzens. Man hört nur mit dem Herzen gut. Entscheidend dafür, ob du das Wesentliche hörst, ist die Beschaffenheit deines Herzens. Und deswegen die entscheidende Frage, die dieses Gleichnis bei jedem von uns auslösen will, auf welchen Herzensgrund fällt das Wort Gottes bei dir? Auf welchen Herzensboden fällt das Wort Gottes bei dir? Drei Beschaffenheiten nennt Jesus hier, die zum Versagen des Herzens führen. Die erste Beschaffenheit ist, ich sage es mal medizinisch, der Totalverschluss des Herzens. Also, das wäre medizinisch der absolute Super-GAU, wenn das passieren würde. Die Blutgefäße, die zum Herzen führen, damit das Blut weitergepumpt wird, aber auch damit das Blut das Herz, den Herzmuskel versorgt mit Energie und Sauerstoff. Wenn die mit einem Mal alle verschlossen wären, wäre Ende im Gelände. Da würde man auch nicht mehr viel machen können. Da wäre relativ schnell der Tod da. Und Jesus sagt, solche Menschen gibt es. Sie machen ihr Inneres, ihr Herz, ihr inneren Menschen komplett dicht für das Reden Gottes. Wie eine Schildkröte, die sich in ihren Panzer zurückgezogen hat, prallt das Wort einfach von diesem Panzer ab. Und im Gleichnis entspricht das diesem Trampelpfad oder ich sage mal eher von einem landwirtschaftlichen Bild, was wir erkennen, wenn man auf so einem Acker diese Traktorendinger sieht. Ja? Wenn das später alles gewachsen ist, da ist nichts gewachsen, wo der Traktor langgefahren ist. Das ist im Grunde das Bild hier. Das ist dieser Weg, wo der Samen drauf fällt und die Vögel picken ihn weg, weil er einfach keine Chance hat, in diesen Boden einzudringen und dort aufzugehen. Das sind die Menschen mit ihrem total verschlossenen Herzen. Und die Frage ist, kennst du solche Menschen? Und da sind wir ja ziemlich gut drin zu sagen, oh, ich glaube, ich kenne so ein paar, aber die viel wichtigere Frage ist dann noch, bist du vielleicht selber so ein Mensch? Ich kann dich beruhigen, weil allein die Tatsache, dass du heute Morgen hier sitzt, spricht dafür, dass du vielleicht nicht in diese Kategorie gehörst, denn es sei denn, du wurdest gezwungen, wovon ich jetzt mal bei den meisten von uns nicht ausgehe, bringst du ja schon eine gewisse Bereitschaft mit, auf Gottes Wort zu hören, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier. Aber ich habe mich beim darüber nachdenken trotzdem gefragt, vielleicht ist man zu schnell dabei zu sagen, nee, in die Kategorie gehöre ich nicht, das sind die richtig krassen, das betrifft mich nicht. Also ich habe zumindest bei mir in meinem Herzen gemerkt, doch, es betrifft mich wohl. Wie oft gibt es Situationen in meinem Leben, da lese ich zum Beispiel Gottes Wort in der Bibel, mich spricht sein Wort auch an. Also ich verstehe das und nicht nur auf einer intellektuellen Ebene, sondern ich merke, das ist für mich gemeint. Ich werde mit der Wahrheit Gottes konfrontiert und ich will es einfach nicht wahrhaben. Ich mach dicht. Ich spiel Schildkröte. Ich lass sein Wort einfach an mir abprallen. Oder was ich bei mir häufiger festgestellt habe, ich befinde mich in einem Gespräch, ich unterhalte mich mit einer Person oder mit anderen Personen und dann kommen wir in dem Gespräch auf eine andere Person zu sprechen. Und ich merke, in mir kommt so dieser Wunsch, ich möchte gern etwas über diese andere Person sagen, meistens deshalb, um mich selber irgendwie in ein bisschen besseres Licht zu rücken. Das analysiere ich natürlich in dem Moment nicht so richtig, aber dieses Gemisch, ich befinde mich in dem Gespräch, ich möchte was zu dem Gespräch beitragen über eine andere Person. All das produziert innerhalb von Millisekunden in mir dieses, ist das richtig, ist das nicht? Und ich merke, wie Gottes Geist in mir in solchen Situationen sagt, Christoph, halt's Maul. Also er sagt es freundlicher, ja, in der Regel. Er sagt einfach, lass es, hör auf, sag's nicht. Ich weiß in dem Moment, ich muss das nicht diskutieren, ist das jetzt Gottes Stimme, ist das nicht seine Stimme, das weiß ich hundertprozentig. Ich sollte einfach die Klappe halten. Aber ich tue es nicht. Sondern in dem Moment denke ich so, ich habe irgendwie das Bedürfnis, das zu sagen. Und ich baller es raus und es ist meistens Mist. Also es ist eigentlich immer Mist. Nur ich kriege es nicht immer sofort mit. Anstatt dem zu folgen, auf das zu hören, was Gott mir sagt, lasse ich sein Wort, sein Reden einfach an mir abprallen und denke so, ey, ich habe den Plan, ich will aber jetzt hier meine Show haben oder was auch immer. Ich will Gottes Reden nicht wahrhaben. Und deswegen denke ich, ja, ich kenne das auch, diesen Trampelpfad, wo der Same, das Wort Gottes drauf fällt und einfach weggepickt wird. Nicht Wurzeln fassen kann. Das Zweite, die zweite Beschaffenheit, die zum Herzinfarkt führt, zum Geistlichen, ist der Herzfehler. Es ist bestimmt schon 14, 15 Jahre her, ich denke, Christina, du weißt es besser, als meine Eltern damals einen kleinen Jungen aus dem Irak für ein paar Wochen bei sich zu Hause aufgenommen haben. War wirklich so ein kleiner Steppke. Unsere Kinder waren zu der Zeit auch noch ähnliche Größe und Alter. Der Kleine hieß Akbal. Den Namen habe ich mir irgendwie gemerkt. War ein total knuddeliger, süßer Typ. Und der kam nach Deutschland, vermittelt durch eine Hilfsorganisation, ohne Eltern, ohne Familie, wo ich dachte so, oh krass, wie muss das für das Kind schrecklich sein. Aber ich bin froh, dass meine Eltern sich ihm angenommen haben. Auf jeden Fall, er kam zu meinen Eltern. Ich komme aus Bad Oeynhausen und wer schon mal jenseits der 50 gewesen ist und irgendwas mit dem Herz hat, der wird Bad Oeynhausen kennen. Das ist nämlich eine Kurstadt und da gibt es eine ganz bekannte Herzklinik. Eine der Kliniken, die erste Herztransplantation in Deutschland gemacht hat. Auf jeden Fall kam dieser Akbal nach Bad Oeynhausen, weil er einen Herzfehler hatte. Und er sollte dort ohne Kosten für seine Familie operiert werden, damit er tatsächlich auch wachsen konnte, groß werden konnte. Dann bei Akbal war es so, wann immer der mit unseren Kindern, wir waren da hin und wieder zu Besuch, dann mal anfing Fußball zu spielen oder rumzutoben, merkte man sofort, nach ein paar Minuten ging dem absolut die Puste aus. Der wurde so leicht bläulich, weil sein Herz durch diesen Herzfehler es nicht schaffte, genug Sauerstoff für seinen Körper zur Verfügung zu stellen. Und das war fast, sage ich mal, ein schleichendes Todesurteil, wäre er nicht operiert worden und dadurch der Herzfehler behoben worden. Und Jesus sagt, solche Menschen gibt es auch in Bezug auf das Wort Gottes, die so einen Herzfehler haben. Da sagt er, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf den felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Die gute Botschaft von Jesus anzunehmen, dass Jesus uns bedingungslos liebt, dass man gewollt ist, dass man kein Zufall der Evolution oder ein unwichtiger Punkt im Universum ist, dass dieses Leben einen Sinn ergibt. All das begeistert manche Menschen sehr. Das ist genau das, was sie brauchen, was sie hören müssen. Sie nehmen diese Botschaft an, sie freuen sich, sie sind begeistert, sie gehen richtig ab. Aber sie haben nicht bedacht oder vielleicht auch nicht gewusst, dass das Leben mit Jesus auch bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Sprich, Leid in unterschiedlicher Form auf sich zu nehmen. Wir sollen alle Jesus nachfolgen. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Und das bedeutet nicht, ein bisschen Wehwehchen im Kreuz zu haben, sondern das bedeutet, vom Leben, vom Lebensstil, von dem Muster, was Jesus uns vorgelegt hat, ihm zu folgen. Solange das Leben durch den Glauben leichter wird, kein Thema. Aber wenn die Schwierigkeiten einsetzen, wenn mich mein neuer Glaube etwas kostet, dann geht mir die Puste aus. Ich wende mich ab, ich lege den Glauben auf Eis und mache Pause von Gott, Gemeinde und der Bibel. Kennst du das in deinem Herzen, diese Neigung, ich brauche mal eine Pause von dem Glauben, das ist alles so anstrengend und ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt? Ich bin voll an Bord für Jesus und seine Gemeinde, solange mein Leben selbstbestimmt, ohne große Nachteile und frei von mir gelebt werden kann. Aber wenn ich plötzlich vor der Wahl stehe, Jesus oder meinen gemütlichen Feierabend mit der nicht ganz so jugendfreien Netflix-Serie oder Jesus oder meine Freundin oder Freund, Jesus oder meine Karriere oder Jesus oder sogar mein Leben oder was auch immer, dann geht mir die Puste aus. Jesus nennt eine dritte Beschaffenheit unseres Herzens, die, ich würde mal sagen, vielleicht die typischste in unserer Zeit und Gesellschaft ist. Die langsame Verstopfung der Gefäße. Jeder von euch, der um die 40 ist, was zugegeben die allerwenigsten hier sind, wird irgendwann mal in irgendeiner Apothekenumschau oder von seinem Arzt aufgeklärt worden sein, dass eine gesunde Lebensweise wichtig ist, um einem möglichen Infarkt, Schlaganfall und so weiter und so fort vorzubeugen. Und gesund bedeutet in dem Fall regelmäßig Sport, viel Bewegung, nicht zu fettiges Essen und Stress vermeiden. Das bedeutet in der Regel ein gesundes Leben. Und wenn man darauf nicht achtet und dann noch so ein paar genetische Faktoren zusammenkommen oder ungünstige Umstände, dann kann es zur sogenannten Arteriosklerose, so heißt das richtig, dieses Wort, kommen. Das bedeutet, die Arterien, also die Blutadern, in der das sauerstoffreiche Blut durch unseren Körper gepumpt wird, die verengen sich mehr und mehr, weil Ablagerungen entstehen und irgendwann kann es dazu kommen, dass sich entweder was von diesen Ablagerungen löst und in kleinere Blutgefäße vordringt und dadurch Verstopfung ist oder sogar so eine Arterie komplett zugeht und dann ist der Infarkt da. Und Jesus sagt, das sind Menschen, die das Wort hören, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Was sind die Sorgen dieser Welt? Es ist eigentlich ganz einfach. Das, wofür ich zu sorgen habe. Die Sorgen dieser Welt sind das, wofür ich zu sorgen habe. Essen, Kleidung, Ausbildung, Einkommen, meine Familie, wenn vorhanden und so weiter. Ja, und jetzt sagst du, ja, das ist doch alles gut, oder? Ja. Und da kann ich doch nichts dran ändern. Also ich meine, wir leben doch hier alle und wir haben doch alle einen Job, den wir machen, wir haben alle Familie, wir haben doch alle Sachen, die wir machen müssen, worum wir uns kümmern müssen, oder? Ja, genau. Aber ich kann mich um all diese Dinge im Vertrauen auf Gott kümmern oder mich um all diese Dinge im Vertrauen auf mich sorgen. Ich sage es nochmal, weil es so schön ist. Ich kann mich um all diese Dinge im Vertrauen auf Gott kümmern oder ich kann mich um all diese Dinge im Vertrauen auf mich sorgen. In der wohl bekanntesten Predigt von Jesus, der Bergpredigt, die Matthäus uns überliefert, führt Jesus das weiter aus. Da sagt er, ich lese das, Matthäus 6, 25 folgende, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht, also ein König aus dem Alten Testament, war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es denen, die nicht an Gott glauben, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Hey, ganz ehrlich, wir kennen das alle, oder? Der Alltag mit all seinen Anforderungen nimmt uns derart in Beschlag, dass Gottes Wort und seine Anliegen an den Rand gedrängt werden und untergehen, oder? Also ich kenne das auf jeden Fall. Wir müssen darum kämpfen, dem Wort Gottes inmitten unseres Alltags immer wieder Raum einzuräumen. Ja, und das klingt ein bisschen anstrengend. Und Tatsache, es ist auch ein bisschen anstrengend. Es kostet Überwindung. Es braucht gewagte Entscheidungen. Es erfordert, dass ich meine Prioritäten anders setze. Ja. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, im Kern hat es immer mit meinem Vertrauen, mit meinem Glauben zu tun. Ich nenne euch ein Beispiel. Es gibt Tage, da denke ich, boah, es gibt so viel zu tun, ich muss so viel schaffen, ich habe heute keine Zeit für Gott, sprich, ich nehme mir keine Zeit für Gebet, keine Zeit für sein Wort, die Bibel und auch keine Zeit, ihm zu danken und ihn zu ehren. Ich denke einfach, komm Jesus, du bist einfach mit dabei, passt schon, so, ne? Und dann denke ich mir, ach, für heute ist das voll okay, morgen kommt ein anderer Tag, kein Problem, heute kann das mal so laufen. Und Gott hat damit an sich kein Problem. Ja? Aber was ich merke ist, dummerweise bleibt es nicht bei einem so einem Tag. Der Tag wird zur Woche, die Woche wird zum Monat und manchmal wird der Monat zum Jahr. Und ehe ich mich versehe, wird mein Herz immer stumpfer gegenüber dem Reden Gottes. Ich habe so viel zu tun, anstatt dass die Aufgaben oder die Arbeit weniger würde, gefühlt wird es immer mehr. Es hat gar kein Ende. Es gibt immer was zu tun, es gibt immer was zu erledigen. Ich habe immer den Punkt, wo ich denke, ach, eigentlich habe ich keine Zeit dazu. Und ich rechtfertige es mit dem, ich muss mich doch um all diese wichtigen und dringenden Sachen kümmern. Und wisst ihr was? Noch schlimmer, wenn das fromme Sachen sind. Die Bibel nennt es Sorgen um die Dinge dieser Welt. Ich nenne es, ich muss mich um die wichtigen Dinge kümmern. Aber Jesus sagt, hey, du sorgst dich, anstatt zu mir zu kommen, bei mir zu sein, zur Ruhe zu kommen und aus dieser Begegnung mit mir deine Sachen zu tun. Vertraue deinem liebenden Vater im Himmel, dass er dich versorgen wird, wenn du zu ihm kommst, selbst wenn du dann nicht all die Dinge schaffst, die es so zu schaffen gilt. Ich möchte dich zu einem kleinen Experiment einladen. Kannst du mal überlegen, ob du Bock hast mitzumachen. Wenn du in der kommenden Woche meinst, du hast so viel zu tun, du hast keine Zeit für Gott, du kannst dir keine Zeit für nehmen, sei es für das Gespräch mit ihm, sei es für sein Wort, dann lade ich dich dazu ein, es gerade dann doch zu tun. Geht nicht darum, ob 10 Minuten, 90 Minuten oder den ganzen Tag oder wie auch immer, das ist nicht der Punkt, sondern es geht mir mehr darum, dass du, wenn du so viel zu tun hast, trotzdem Zeit mit deinem Schöpfer verbringst. Echte Zeit, Quality-Zeit, können 5 Minuten sein, ist egal, aber wo du sagst, ich nehme mir bewusst Zeit, ich will auf dich hören, ich will dich loben, ich will mit dir reden, Jesus, ich will dir Zeit und Platz in meinem Alltag einräumen. Und diese Zeit genieß mit ihm, die benutze, die mach zu einer Priorität, die feiere. Ja? Und dann beobachte mal, was passiert. Das ist das Experiment. Ich garantiere dir, manche Schwierigkeiten, wo du dachtest, ach du meine Güte, wie mache ich das bloß? Da muss ich da noch anrufen und das Amt und ich weiß gar nicht und so weiter. Manche Schwierigkeiten werden sich plötzlich in Luft auflösen. Du rufst an und sagst, nee, alles klar, hat sich schon geregelt und so weiter. Oder du merkst, dass du Versuchung und Sünde, die in der Regel immer Zeitkiller sind ohne Ende, dass du denen widerstehen kannst und du plötzlich ganz, ganz viel Zeit zur Verfügung hast, die du vorher oder sonst so nicht gehabt hättest. Es kann auch sein, dass sich nicht alle Schwierigkeiten in Luft auflösen, wahrscheinlich sogar nicht. Aber du merkst, hey, ich habe plötzlich eine ganz andere innere Ruhe, ich habe eine ganz andere Kraft, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Vielleicht bist du sogar so, dass du viel konzentrierter arbeiten kannst, viel mehr schaffst als sonst. Lass dich einfach mal auf dieses Experiment ein. Gott ist da, Gott ist real. Er hat gesagt, wenn ihr euch zuerst um meine Sachen kümmert, dann kümmere ich mich um eure Sachen. Es sind nicht nur die Sorgen um das Alltägliche, auch der Reichtum oder eigentlich eher das Reich werden wollen und diese Versuchung, weil ja damit immer sich für uns so assoziiert, ah, dann bin ich sicher, dann ist alles Taco, dann kann mir nichts mehr passieren. Also diese Verlockung des Reichtums, des Reichwerdenwollens, aber auch die unterschiedlichsten Begierden und Lüste, die ja tagtäglich bei uns angetriggert werden durch das, was uns auf unser Smartphone, auf unser 80-Zoll High-End-TV oder was auch immer, auf unseren Computer geliefert werden, all das ist ja quasi allgegenwärtig. Diese Dinge haben genauso das Potenzial, das Wort Gottes in uns absterben zu lassen. Das Reden Gottes in unserem Leben zu ersticken. Und ich glaube, wir alle kennen die ein oder andere Beschaffenheit des Herzens. Manchmal sind alle gleichzeitig da, manchmal nur das eine. Aber dieses Gleichnis möchte uns wachrütteln und schreit uns geradezu an. Hey, wach auf, ändere das, ansonsten riskierst du einen Herzinfarkt. Und ich glaube, es sind die vielen einzelnen Momente, die am Ende ein großes Ganzes formen. Es sind die vielen kleinen Entscheidungen, die einzelnen Tage, die einzelnen Momente, die am Ende des Lebens ein großes Ganzes formen. Und so sagt Jesus das. Es werden Menschen am Ende ihres Lebens da sein. Wenn man da einen Strich unter das Leben macht, die fallen in die ein oder andere Kategorie von diesen Vieren, die Jesus nennt. Ja? Die einen, die fallen in diesen Trampelpfad, in das verstopfte Herz, wo Gottes Reden einfach abprallt, das ganze Leben mehr oder weniger abgeprallt ist und unterm Strich steht, Gottes Wort ist bei dir abgeprallt. Dann gibt es die, die unter diesem steinigen Boden, also was mit dem steinigen Boden hier veranschaulicht wird, die diesen Herzfehler haben, bei denen die Puste ausgegangen ist, sobald Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Und dann die vielen, wo die Dornen und Disteln, die Sorgen um das Alltägliche, die Lüste, die Begierden, all das den Glauben erstickt haben. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, ja, das kenne ich alles in meinem Herzen, aber ich will doch ein Leben für Gott leben. Ich will doch ein Leben haben, wo Gott im Mittelpunkt ist. Ein Leben, das Frucht für Gott bringt, in unterschiedlichster Art und Weise. Galater 5, nur mal so als Beispiel. Wo ich verändert werde, wo ich mehr und mehr wie Jesus werde. Das ist im Grunde das, was es bedeutet, Frucht für Gott zu bringen. Und die gute Botschaft ist, Gott sei Dank, es ist möglich. Bei anderen, sagt Jesus schließlich, ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und 100-fach ist quasi die allergeilste Ernte, die man kriegen kann. Das ist das Zweite, die Beschaffenheit, die zu einem fruchtbaren Leben für Gott führt. Und die Frage zum Schluss, und das sind relativ kurze Punkte, was kannst du tun, damit dein Herz ein fruchtbarer Boden ist? Oder wird? Was kannst du tun, damit dein Herz ein fruchtbarer Boden wird? Und meine erste Antwort widerspricht dem, du kannst gar nichts tun. Du kannst gar nichts tun. Seht ihr, Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr gar nichts. Und so ist es. Zuerst einmal kannst du und kann ich, wir können nichts tun. Und das müssen wir erstmal begreifen. Das müssen wir verstehen. Es ist nämlich nicht deine und meine Leistung oder deine und meine religiöse, dein Commitment oder deine Übung oder deine, was auch immer du sozusagen religiös da sozusagen mit verbindest. Nein, um dein Herz zu einem fruchtbaren Boden zu machen, musst du einsehen, dass es Jesus ist, Jesus allein. Nur Jesus. Es waren gerade die religiösen Führer, die täglich im Wort Gottes lasen und alles wussten. Große Teile auswendig kann. Es waren gerade die, dessen Herzen dem Trampelpfad am meisten glichen. Die, die Jesus ans Kreuz geliefert haben. Nein, wir brauchen die Demut. Und diese Demut kommt aus der Erkenntnis, dass ein aufnahmebereites und gehorsames Herz einzig und allein aus Gottes gnädigem Handeln erwächst. Das macht demütig, weil es uns schlicht an dem Punkt lässt, wo wir sagen, Gott, ich bin am Ende mit meinem Latein, ich kann nur noch zu dir kommen und dich bitten, dass du es mir schenkst. Und das ist genau das, womit es losgeht. Es ist dieses Gebet, Herr, mein Herz, da ist alles, aber nicht der fruchtbare Boden. Bitte komm du durch deinen Heiligen Geist und pflüge den Boden um, entferne die Steine und reiß die Disteln und Dornen aus, damit mein Leben Frucht bringt. Das ist das Gebet, mit dem es anfängt. Du kannst am Anfang gar nichts. Wenn du das verstanden hast und das von ganzem Herzen bejahst, dann ist das Zweite, übe dich in der Umkehr. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht einen der drei ersten Beschaffenheiten in meinem Herzen entdecke. Und immer wenn das so ist, dann fange ich oft an, das zu rechtfertigen oder zu entschuldigen oder so. Lass es, sage ich auch zu mir, lass es. Stattdessen komm zu Jesus, bekenne es ihm und bitte ihn, dass er dir vergibt und dich verändert. Übe dich in der Umkehr. Und das Dritte und Letzte ist, pflege beständig die Gemeinschaft mit Jesus. Koste es, was es wolle. Pflege beständig die Gemeinschaft mit Jesus, egal wie viel es kostet. Was war eigentlich der Schlüssel für die Jünger, damit ihr Leben am Ende in dieser vierten Kategorie gelandet ist, mal abgesehen von Judas? Das war das. Sie blieben bei Jesus. So ist es auch für uns. Lebe in der Nähe zu Jesus. Integriere ihn in deinen Alltag. Sprich mit ihm. Hör auf ihn. Lass dich von ihm gebrauchen. Lies sein Wort. Lern es auswendig. Denk darüber nach. Bete es. Sag es anderen weiter. Bete ihn an. Liebe ihn, deinen Herrn, deinen Retter, und genieße ihn und seine Gegenwart. Und dann wirst du sehen, dein Leben wird nicht ohne Frucht bleiben und es wird nicht ohne Veränderung bleiben. Amen.